Im Kalender steht über dem heutigen Tag Sonntag und Muttertag. Jeder Sonntag ist für mich die Erinnerung einerseits an die Auferstehung von Jesus und darum die Feier von dieser Auferstehung von Jesus. Ein besonderer Tag, unabhängig davon, wie man Gottesdienst feiert, ob es in einer Versammlung ist oder online und zuhause. Neben dem Sonntag steht bei mir auch Muttertag drauf auf dem Kalender. Ob sich das in der Gestaltung von dem Tag irgendwie zeigt, sonst vielleicht gebräuchliche Muttertagsmenü irgendwo auf einer Gartenterrasse, muss zumindest in diesem Jahr wahrscheinlich ausfallen. Oder in der gewohnten Form auf jeden Fall. Der Muttertag geht zurück auf eine Frauenrechtsbewegung in den USA im Jahr 1865. Wobei die ersten Wurzeln wahrscheinlich sogar zurückgehen zum Verehrungsritus von einer griechischen Göttin namens Rhea und sie dort zu finden sind die Wurzeln. Die einzige Idee vom Muttertag war, die Arbeit der Hausfrau, der Mutter zu würdigen, zu ehren, die Anerkennung zu bringen für die Dienste, die sie tut, eben im Rahmen der Familie. Spannend habe ich folgenden Satz aus Wikipedia gefunden, was heisst, mit steigender Verbreitung und Kommerzialisierung des Muttertags wandte sich die Begründerin des Feiertags von der Bewegung ab, bereute diesen ins Leben gerufen zu haben und kämpfte erfolglos für die Abschaffung des Feiertages. Und Johann Heinrich Pestalozzi hat den Satz prägt, eine Mutter ist der einzige Mensch der Welt, der dich schon liebt, bevor er dich kennt. Ein schöner Satz, der ausgedrückt wird, was oft und vielerorts erlebt wird, aber nicht überall selbstverständlich ist. Vielleicht auch in eurem Leben, sei es als Kind, sei es als Ältere da oder dort von lieblichen Kind. Wie schön ist es, aber durchaus nicht selbstverständlich, wenn Eltern die Liebe dem Kind gegenüber leben und die Kinder das so erfahren können. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass jede Mutter ihr Kind schon liebt, bevor es auf die Welt kommt und nachdem, dass es geboren ist. Nicht alle Kinder erleben die wohltuend, gesunde, fördernde Liebe von Eltern im eigenen Leben. Und was gemangelt hat, wird es oft auch schwierige Erinnerungen mit sich bringen. Lebensprägungen, wo manchmal besonders dort, wo Menschen zu Jesus finden, wieder heil werden können. So schön, so grossartig Mutterliebe für ein Kind ist, bevor es schon auf die Welt kommt, noch viel, viel grösser ist Gottes Liebe zu uns. Erinnern wir uns an 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott, der Vater, hat uns geliebt, nicht nur solange er uns nicht kennt hat und dann hat er uns fallen lassen, sondern er hat uns geliebt zuerst, obwohl er gewusst hat, wie wir wirklich sind. Er hat uns nicht nur geliebt, bevor er uns gekannt hat, und dann hat er gesagt, nein, danke, das will ich lieber nicht. Sondern obwohl er uns kennt und weiss, wie egoistisch, wie sündig, wie egozentrisch, dass wir Menschen sind, hat er uns zuerst geliebt. Im Lied heisst es, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Es hat einmal jemand vor Jahren zu mir gesagt, das Wörtli trotzdem oder das Wörtli dennoch spiegle vieles von dem wider, was das Wort Liebe in der Tiefe bedeutet. Trotzdem, dennoch. Also nicht meine Liebenswürdigkeit, sondern Gottes unendliche Liebe zu mir macht mich zu dem Mensch, der von Gott geliebt ist. Der sogar seinen Sohn für mich geopfert hat. Im besten Fall ist es so, dass man an Eltern, auch an einer Mutter, etwas von dem erfahren, bruchstückhaft, wie Gott uns liebt. Eine Liebe, die ohne Vorbedingung da ist. Und vor allem, wo bei Gott einzig zu finden ist, wie sonst nie, der, der seinen Sohn gegeben hat. Die Liebe, die nur zu finden ist, bei Jesus Christus, wo sein Leben gegeben hat für uns. Eine Liebe, die nicht nur denen gilt, die eine glückliche Kindheit hatten. Die Liebe immer schon erfahren haben, bei Eltern, bei Müttern, bei der Mutter. Sondern allen Menschen will geschenkt werden in Jesus Christus, so wir es annehmen und von dem leben. Aus Anlass vom Muttertag habe ich mir vor ein paar Jahren den Vorsatz genommen, jeweils über eine Frau in der Bibel zu predigen. Manchmal ist es eine Mutter, aber nicht zwingend. Zugegeben, mit jedem Jahr, wo ich über eine Frau, eine Mutter predige, wird die Auswahl ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter. Die bekannteren Frauen und Mütter sind schon ein bisschen weggepredigt. Es ist fast wie bei den Äpfeln am Merit. Zuerst nimmt man die glänzenden, die rausleuchten und die rausstechen, die so schön wohlgeformt sind, einmal bei den Äpfeln. Und die etwas unförmigen, die etwas sperrigen, die mit den Runzeln und Ecken, die bleiben meistens etwas länger. Damals möchte ich mit euch über eine kaum bekannte, kaum beachtete Frau nachdenken. Ob sie Mutter war oder nicht, weiss sie nicht einmal, wissen wir nicht. Aber sie war eine Frau, die unabhängig davon, ob sie Mutter war oder nicht, etwas Ermutigendes in ihrem Leben hat, das ich von ihr möchte lernen für meinen Glauben. Der Name von dieser Frau lautet übersetzt, Gott ist gnädig. Ob ihr jemanden kennt, in dieser Gemeinde EGW Ostermundigen, die auch so einen Namen hat mit dieser Bedeutung, Gott ist gnädig. Die Bedeutung ist im Namen Hanna, Hanni, Anna und Janina. Janina ist auch die abgewandelte Form von Johanna, die so viel eben bedeutet wie Gott ist gnädig. Es geht nicht um die Hanni und nicht um die Hanna, auch nicht um die Janina heute Morgen, aber um die Johanna. Ah ja, klar, das ist doch die gewesen, wo... Wer ist jetzt das schon wieder gewesen? Vielleicht haben wir gar keinen blassen Schimmer, wer die Johanna war. Macht nichts. Es ist ja eben, wie gesagt, jemand, der nicht so rausgestochen hat in der Bibel. Wir werden es entdecken. Vielleicht werden wir entdecken, warum das beim Lukas, beim Evangelist, die Johanna trotzdem in Erinnerung geblieben ist. Wo kommt denn die Johanna vor? Vielleicht hat jemand eine Ahnung. Was ist mit der Johanna gewesen? Wo taucht sie auf und was können wir von ihr lernen? Wir hören mal ins Lukas-Evangelium. Zuerst ins 8. Kapitel und dann später noch ins 24. Kapitel. Lukas-Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 1 und dann anschliessend Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 1.
Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt. Dabei begleiteten ihn seine 12 Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörte Maria Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere. Sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Dann aus dem Lukas 24, 1-6. Ganz früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den wohlriechenden Ölen, die sie zubereitet hatten, zum Grab. Der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, war zur Seite gerollt. Als sie die Grabhöhle betraten, fanden sie den Leichnam Jesus, des Herrn, nicht. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Da traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch in Galiläa gesagt hat.« Vers 10. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus, und noch etliche andere. Aber die Jünger hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, fand er außer den Leichentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück.
Danke. So viel die Berichte über die Johanna im Lukas-Evangelium, die Nachfolgerin von Jesus. Wir erfahren vielleicht nicht gerade so viel von ihr, wie wir eigentlich möchten. Wir erfahren ihren Namen, wie ihre Mann geheissen hat. Das scheint besonders wichtig zu sein in der Bibel. Wir erfahren, dass ihre Mann, der Chusas, ein Verwalter, ein Minister oder ein Landpfleger war beim Herodes, im Haus vom Herodes in seinem Palast. Johanna hat zu einer Gruppe von Frauen gehört, wo Jesus die Frauen geheilt hat von unterschiedlichen Krankheiten. Zudem wird Johanna in einer Gruppe genannt, wo Jesus nachher gefolgt ist, entweder punktuell immer wieder mal bei Jesus war, oder vielleicht auch längere Zeit mit Jesus unterwegs war, so wie die anderen 12 Jünger, wo wir wissen, wie sie mit Jesus unterwegs waren. Wie intensiv, wie zeitlich, punktuell oder ein bisschen grösserem Ausmaß, das wissen wir nicht. Bengs ist schon darüber spekuliert worden. Nebst dem, dass die Johanna und die anderen Frauen mit Jesus unterwegs waren, lesen wir auch, dass sie Jesus mit nach ihrem Vermögen, nach ihren Finanzen unterstützt haben. Sie hat also ganz handfest Jesus dient mit ihren Finanzen. Vielleicht auch noch auf andere Art und Weise. Zudem ist Johanna mit anderen Frauen, namentlich mit der Maria von Magdala, die andere Maria, Susanna und eben Johanna, Zeugin gewesen vom leeren Grab, bei der Auferstehung von Jesus, wo der Engel ihnen begegnet ist. Spannend finde ich folgende Beobachtung. Johanna wird ausschließlich im Lukas-Evangelium genannt, während der Markus, der Evangelist, sich auch noch an eine Salome erinnert hat. Warum erwähnt der Lukas, der Evangelist, Johanna, wo wir doch gar nicht so viel wissen über sie? Übrigens, von der Susanna wissen wir noch weniger, von ihr wissen wir nur gerade den Namen. Warum hat der Lukas Johanna erwähnt? Warum hat er sich an ihren Namen erinnert, wo er von anderen einfach sagt, die anderen Frauen? Bibelforscher gehen von dieser Bemerkung über den Ehemann von der Johanna davon aus, dass der Chusa eben Verwalter am Hof vom König Herodes war. Und dass der Lukas ein paar Details aus dem Palast von der Johanna erfahren hat. Oder dass ihm berichtet worden ist, wie es am Palast vom Herodes her und zugegangen ist. Ein bisschen Insiderwissen, wo der Lukas erfahren hat, vielleicht im Gespräch mit der Johanna. So lesen wir im Lukas 23 ab Vers 7 um die Verhaftung von Jesus folgendes. Es geht mir besonders dann um Vers 8 und Vers 12, aber ich lese den ganzen Abschnitt. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und der Volksmenge: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf und lehrt durch ganz Judäa hin, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Machtbereich des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in jenen Tagen in Jerusalem war. Und jetzt Vers 8, Insider-Information. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich. Denn er, Herodes, wünschte sich schon lange Zeit, Jesus zu sehen, weil er viel über ihn gehört hatte. Und er hoffte, irgendein Zeichen von Jesus zu sehen. Er befragte ihn mit vielen Worten, er jedoch antwortete nichts. Und noch Vers 12, Pilatus und Herodes aber wurden an diesem Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Die Verse 8 und 12, die bietet ein gewisses Insider-Information von dem, was passiert ist, mitten in diesen Palastmauern, in dem geschützten Rahmen vor dem Herodes mit Jesus zusammen. Der Lukas, der Evangelist, hat das wohl von jemandem erfahren, der um das gewusst hat, was in dem Tempel passiert. Denn es ist stets mal wie heute auch, zum Palast, zum Tempel, hat nicht jeder einfach Zutritt gehabt. Möglicherweise, mutmaßlich, hat Johanna von diesen Vorgängen gewusst, was im Palast passiert. Via ihrem Mann, der vielleicht die heim Küchentisch erzählt hat, oder vielleicht hat auch Johanna selber Zutritt gehabt zum Palast als Frau vom Verwalter. Die Frau, die vielleicht selber Zugang hat zum Herodespalast, hat vielleicht drum auch eher zur Mittelschicht, zur Oberschicht gehört. Die Johanna, eine Frau, die es trotzdem gewagt hat, Jesus hinterher zu folgen. Jesus zu dienen. Wisst ihr noch, was ich eingangs gesagt habe, wegen dem Wörtli trotzdem und dennoch, dass es oft etwas beinhaltet vom Wort Liebe. Trotzdem hat sie es gewagt, Jesus nachzufolgen. Was könnten wir von ihr lernen, auch wenn wir nicht so viel von ihr wissen? Ich glaube, wir dürfen gut als Frauen und auch als Mütter, aber auch als Männer und vielleicht auch als Väter von ihr lernen, was sie bei Jesus tun hat. Ein erster Gedanke, die Gegenwart von Jesus und die Erfahrung von Gottes gnädiger Zuwendung. Sie hat Zuwendung von Gott in Jesus erfahren. Das hat das Leben geprägt von der Johanna. Ich habe schon gesagt, der Name Johanna bedeutet Gott ist gnädig. Und sie hat wohl auch ihren Namen nicht selber ausgesucht, wie wir alle zusammen auch nicht. Da haben die Eltern mitgeredet. Aber der Name hat eine besondere Bedeutung bekommen in dem Moment, wo die Johanna Jesus begegnet. Die Person von Gottes Gnade im Fleisch. Ihr Name gewinnt auch Bedeutung. Gott ist gnädig und leuchtet raus, wo sie Jesus trifft. Hat echt Johanna die Gegenwart von Jesus gesucht? Oder ist sie ihm echt eher zufällig begegnet, so im Volksauflauf? Oder vielleicht am Strassenrand? Wir wissen es nicht. Irgendwann und irgendwo hat Johanna die Wende erlebt, sie ist dem Jesus begegnet. Und es hat sie geprägt. Johanna hat bei Jesus etwas gefunden, wo ihr bisher nicht bekannt war, auch nicht im Palast. Sie hat es nicht erlebt im Palast, aber bei Jesus hat sie etwas gefunden, was sie bis jetzt nicht kennt hat. Etwas, was sie bei den Reichen und Schönen nicht kennt hat. Und auch bei den Armen und Elenden wahrscheinlich nicht zu finden ist. Gnade von Gott. Annahme von Gott. Die Annahme, Vergebung. Seine gütige Hand. Die Heilung, die Wiederherstellung von ihrer Krankheit, wo wir nicht genau wissen, was es war. Es gibt wohl auch in unserem Leben immer wieder so denkwürdige Momente, wo etwas Besonderes passiert. Momente, die uns prägen und prägt haben, vielleicht als Kind von Eltern. Vielleicht aber auch als Mutter von Kind, als Vater von Kind oder als alleinstehende oder verwitwete Person. Momente, wo man merkt, es gibt gute und schwierige Momente in unserem Leben. Gute und schwierige Schulmomente zum Beispiel, wenn ihr euch an die Schule erinnert. Was hat es nicht alles Gutes gegeben, aber vielleicht auch schwierige Momente mit Gespähnchen, mit Lehrpersonen. Vielleicht auch schwierige Verlusterfahrungen durch Tod von älteren Teilen, eigene Kinder vielleicht, die vor einem selber gestorben sind, wo man selber ans Grab getragen hat. Vielleicht auch die Scham darüber, dass wir als Eltern manchmal kaum Kontakt haben mit eigenen Kindern, weil irgendetwas verbrochen ist in der Beziehung. Irgendetwas verloren gegangen ist, auf der Strecke geblieben ist und man schämt sich dafür. Vielleicht tiefe Täler von Krankheit, von uns selber oder vielleicht von Angehörigen. Wie sehr leiden Kinder, Eltern und umgekehrt, wenn Krankheiten da sind, körperliche, aber auch manchmal psychische Krankheiten zu tragen sind. Ich denke zum Beispiel an einen jungen Mann, der fast an dem zerbrochen ist, dass seine Mutter Borderline hatte und immer wieder ganz schwierige Momente waren. Oder ich denke an drei Geschwister, die das Auf und Ab von einer manisch-depressiven Mutter immer wieder probiert auszugleichen oder probiert haben auszugleichen und doch es nicht haben können auffangen. Wir alle kennen aus unserer Biografie mehr oder weniger schwierige, aber auch gute Momente. Auch die Johanna hat wahrscheinlich die Sonnenseite vom Palastleben, aber auch die Schattenseite vom Leben, auch als kranke Frau, sehr gut kennt. Als Frau in einer Zeit, wo eine Frau nicht viel mehr gegolten hat, wie so ein streunender Hund mit Flöhe im Fell, wo man fortgejagt hat. Wo die Frau nicht mehr gegolten hat, wie ein streunender Hund. Ein Leben vielleicht auch in Palastnähe mit allerhand Glitzer und Glamour, aber auch schreckliche Intrigen. So wie ich den Herodes ein bisschen kennengelernt habe, war er nicht so zimperlich gewesen. Demütigung von der eigenen Krankheit, die immer als Makel gegolten hat. Auch als Makel vor Gott. Denn wenn Gott segnet, ist jemand nicht krank. Also kann sie nicht gesegnet sein, wenn sie krank ist. Demütigung, Schwieriges. Von all dem wird uns nichts berichtet von ihrem Leben. Aber eins überstrahlt alles, was sie erlebt hat. Eins leuchtet raus wie so ein Skiwerfer, wie so ein Sucherskiwerfer in einem Theaterstück, das das Wichtigste zeigt. Sie ist Jesus begegnet. Jesus ist ihr begegnet. Das leuchtet raus. Über das wird berichtet. Das Erlebnis sollen wir erfahren. Sie hat Jesus gesehen und Jesus hat sie geheilt. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was wir müssen wissen über ihr Leben. Jesus hat sie angerührt. Jesus ist ihr begegnet und hat ihr ganzes Leben verändert. Es ist eine Ermutigung auch für uns in sehr unterschiedlichen, vielschichtigen Lebenserfahrungen, Lebenswegen, dass da Gott vom Himmel gekommen ist in Jesus, Mensch geworden ist, um uns zu begegnen. Uns anzurühren. Anzurühren, was ist das für ein wohltuendes Wort in der heutigen Zeit, wo man niemanden mehr grüßen mit Handschlag oder umarmen. Jesus hat sie angerührt. Und Jesus ist gekommen, um dich und mich anzurühren mit seiner gütigen Hand. Nur schon das Wort an und für sich, macht doch auf zu schnaufen. Ich glaube, Johanna hat in ihrem Alltag auch viel um die Ohren gehabt. Sechs im Palast, sechs durch ihre eigene Krankheit. Alle Kranken wissen, wie es ist. Wie viel Zeit das Konsultationen in Anspruch nehmen können. Therapien hier, Abklärungen dort, wieder hin und her. Und doch hat es den Moment gegeben, wo sie Jesus begegnet ist. Auch wenn wir nicht wissen, ob sie ihn gesucht oder er sie gesucht hat. Liebe Mütter, ich weiss, es bleibt auch viel an euch hängen. Ich rede auch zu den Männern, aber heute ist Muttertag, darum spreche ich die Mütter an. Liebe Mütter, es bleibt viel an euch hängen, oft auch mit Haushalt, mit Garten, mit Kindschulen zu Hause in dieser Zeit, wo sie nicht in die Schule gehen können. Geburtstagsfeiern dort, Mütter treffen da, Elternabende gehen, Schwimmkurs und weiss ich was alles. Kinder zu begleiten zwischen Umarmung ganz fest, aber lass mich ja ein bisschen in Ruhe. Und in all dem innen immer wieder Momente zu haben, wo ihr selber erlebt, selber erfahrt, Jesus will mir begegnen. Jesus spricht mich an, Jesus putzt meine Tränen ab, die offensichtlich als Mutter und vielleicht auch die Herzenstränen. Jesus kommt und will mich berühren. Wie gut, dass Jesus nicht nur mehr redet, wenn wir gerade Zeit haben, sondern manchmal ganz unerwartet, plötzlich durch einen Gedanken, ein Lied, wo das Herz durch den Kopf geht, eine nette Begegnung mit einem Glaubensgeschwister. Ich weiss darum, dass als Mutter und Vater von Kind, aber auch als Berufstätige, aber auch als Senior, es immer wieder eine Herausforderung ist, dieser Begegnung mit Jesus Raum zu geben. Das Ohr, das Herz auf Jesus auszurichten. Parat sein für den Moment, wo Jesus mitten im Alltag in den Kochtöpfen zwischen Nuki und Nuschi uns will begegnen. Bei Johanna hat es den entscheidenden lebensverändernden Moment gegeben, wo sie Jesus begegnet ist. Auch viele von euch haben die Erfahrung gemacht, wie Jesus uns angerührt hat. Das Zeugnis von Johanna ermutigt mich, liebe Frauen und Männer, von dem zu leben, dass Jesus uns begegnet. Unabhängig, ob wir ganz nahe bei einem Palast sind, ein bisschen als Prinzessin oder ein bisschen weiter weg. Es erinnert mich daran, wie sie Jesus begegnet ist. Und es soll auch dich, euch erinnern und neue Freude bringen, dass ihr euch erinnert, wie Jesus euch das erste Mal und immer wieder begegnet ist. Die Freiheit, die Jesus euch gebracht hat. Unabhängig gerade, wie voll der Alltag ist oder wie eintönig die Tage sind. Und ein zweiter Gedanke noch, Johanna, eine Frau zwischen zwei Reichen, die sich für Jesus entscheidet. Was der Predigtext über sie sagt, das hilft, das Jüngersein zu verstehen. Das Jüngersein ist zusammengefasst in dem Begriff, sie hat dem Wort von Jesus vertraut und er hat ihr geholfen. Und sie hat mit dem, was sie gehabt hat, Jesus dient. Wir erfahren nicht, wie gesinnig von ihrem Mann gegenüber Jesus sie ist, ob er loyal oder kritisch war. Auch nicht, ob ihr Mann seine Arbeit am Palast hat können in Ruhe oder in Angst ausführen. Vielleicht hat auch Johanna ein konkretes Bild vor Augen gehabt, wenn sie am Palast gedacht hat, wie die Herrscher von dieser Welt funktionieren. Und vielleicht hat sie besonders aufmerksam zugelassen, wo Jesus mal gesagt hat, ihr wisst, wie es bei den Herrschern von dieser Welt her und zugeht. Sie tun Gewalt, sie wollen herrschen. Aber unter euch, Jesus-Nachfolger, soll es anders sein. Wer gross will sein, soll dienen. Ich bin gekommen, dass ich mein Leben lasse und euch diene. Markus 10, Vers 32 folgende. Johanna war also eine Frau, die genug Erfahrungen gemacht hat zwischen den Ansprüchen im Palast, der Erwartungen an eine Frau von einem Minister, vielleicht Erwartungen von einem Ehemann, wie sie etwas repräsentieren soll. Johanna hat gewusst, was es heisst, Erwartungen als Frau, als Ehefrau, vielleicht auch als Schwiegertochter zu erfüllen. Ausgesprochene und verdeckte Erwartungen, die das Leben beschweren. So manche künftige Schwiegertochter hat schon geseufzt unter den Erwartungen von der künftigen Schwiegermutter. Wie wäre es heute einmal als Mutter, als Schwiegermutter, die Schwiegertochter zu ermutigen, zu loben, nicht billig, sondern aus tiefem Herzen für das Loben, wo sie gut macht, für das Ehren, wo sie immer wieder tut in der eigenen Familie. Wie fest sich Johanna gegen Erwartung oder Verpflichtung hat müssen wehren, wissen wir nicht. Aber wir sehen, dass sie in allem einen Weg gefunden hat, Jesus nachzufolgen. Jesus sich anzuvertrauen, ihm zu dienen. Sie hat sich ausgestreckt, Gottes Reich zuerst zu sehen und alles andere hinten anzustellen. Wie sie ihren Alltag in der Nachfolge gestaltet hat, wissen wir nicht, ob sie immer wieder von zuhause weggegangen ist, bis das Nachtessen nachher war zum Richten und wieder zurückgekommen ist, oder ob sie längere Zeit mit Jesus unterwegs war. Ob sie über eigene Finanzen gehabt, wissen wir nicht. Oder ob sie von dem, was sie zur Verfügung hat, vom Mann weitergeht, wir wissen es alles nicht. Aber sie hat den Weg gefunden. Wie schwierig, wie einfach das war, wissen wir nicht. Aber sie hat einen Weg gefunden, mit dem, was sie hat, in den Grenzen von dem, wo sie lebt, Jesus zu dienen. Manchmal schauen wir auf unser Leben und denken oder sagen, jetzt kann ich gerade nicht Jesus dienen. Aber wenn dann die Ausbildung fertig ist, wenn dann die Schule fertig ist, wenn dann Kinder gross sind, wenn ich dann pensioniert bin und so weiter, dann kann ich Jesus dienen. Johanna hat mitten in dem Innen, wo sie war. Jesus dient mit den Grenzen, aber auch mit dem, was sie hatte. Trotz dem Alltag, mitten im Alltag, vielleicht ist es dort, liebe Mütter, Grossmütter, wo ihr mit allem Vermögen und Unvermögen euren Kind, Enkelkind, oder vielleicht nicht einmal eigene Kind, wie hier immer Jojo, Geschichten erzählen und das Kind in Liebe annehmen und ihnen die Heim geben. Vielleicht hätte Johanna ja gern auch anders dem Jesus dient. Vielleicht wäre sie gern ein bisschen mehr bei Jesus gewesen. Vielleicht hätte sie gern einmal Töpfe und Pfannen die Heim lassen, so wie der Petrus die Fischer nicht, und wäre gern 3 Jahre mit Jesus mit. Es heisst von der Johanna, so nebenbei, aber nicht selbstverständlich, sondern grossartig, sie hat Jesus dient mit dem, was sie hatte. Mit ihrem Vermögen, mit dem, was sie konnte. Es scheint ihre, der Johanna, selbstverständlich, nachdem dass sie Güte von Gott erfahren hat, dass sie dem Jesus dient und das, was sie hat, zur Verfügung stellt. Der Dienst aus Liebe raus. Wer kann, wird in finanzieller, aber auch in anderer Hinsicht Jesus dienen, so wie eine Maria von Magdala, eine Johanna, eine Susanna zu tun haben. Vielleicht haben nicht alle die gleiche Möglichkeit. Die einen haben mehr finanzielle Freiheit, die anderen weniger. Aber alle haben unterschiedliche Gaben, wo sie Jesus dienen können. Zum Lob von Gott, zum Dienst an Jesus und seine Jünger. Vielleicht auch an den Menschen, die Jesus noch kennenlernen sollen, dienen, sich einsetzen. Vielleicht ist es deine schöne Stimme, mit der du Jesus kannst dienen kannst. Und die frohe Botschaft kannst du vom Innenhof auftransportieren durch die offenen Fenster im Altersheim. Vielleicht ist es ein Wissen und eine Weisheit, die von Gottes Geist geleitet ist, als Fachperson diesen Menschen zu dienen, die dir begegnet. Vielleicht ist es mit gebeugten Knien oder erhobenen, segnenden Händen im Gebet und so weiter. Es ist nicht so, dass die Aktivitäten uns zu Jünger machen. Zu Jünger werden wir, weil Jesus uns angenommen hat und wir uns entscheiden, ich folge dir nach. Aber es ist so, dass der Dienst vom Jünger Zeugnis gibt. Raus will, Ausdruck findet. Ich habe den Herr lieb und ich will ihm mit meiner Kraft, die ich habe, mit einer kleinen Kraft, mit einer grossen Kraft dienen und dafür danken, dass er mich geheilt hat, dass er mich berührt hat. Johanna war bei den ersten Zeugen von der Auferstehung. Sie bezeugt uns, dass das, was Jesus gesagt hat, wahr und verlässlich ist. Und wie wir uns mutig, getrost dem Jesus dürfen anvertrauen. Dass wir es auch erfahren mit Johanna. Er hat mich geheilt. Er hat mich geheiligt. Er hat mich berührt. und ich diene ihm. So leben dürfen wir gewisse Mütter und Großmütter auch am Muttertag, aber ich glaube auch jede Frau und jeder Mann, weil Jesus lebt und wir mit ihm. Ich bete. Danke, Jesus Christus, für das Beispiel von der Johanna. Danke dir für das Zeugnis von ihr in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass da, wo du uns aufs Herz leist, darf einen Weg finden in unseren Alltag. Momente, wo du redest, mitten im Alltag, dass wir erfahren dürfen. Wir suchen dich und du suchst uns und wir erfahren deine gnädige Hand, Vater im Himmel, in deinem Sohn Jesus Christus. Wie du berührst, wie du leitest. Und wir wollen jetzt immer mehr lernen, dir zu dienen mit dem, was wir haben. Über die Finanzen, über das, was wir können, im Verborgenen, mit Gebet, miteinander ermutigen. Über ganz praktische Dienste bei jemandem zu Hause. Hilf du gerade dort, wo wir sind, dass wir einfach aus Dankbarkeit dir gegenüber das tun können, was du uns heisst. Und so gehen wir in die vor uns liegende Zeit, auch unsere Verwandtschaft, unsere Familien, dort, wo wir Teil von einer Familie sind, unter deinem Segen, unter deiner Leitung. Bitte dich um Frieden, um Wiederherstellung, bitte dich um dein Reden in unseren Familien, dass du die, die zu dir gehören, bei dir behaltest und die, die dich noch nicht kennen, zu dir ziehst. Jesus, dass sie dich dürfen finden. Du kennst all die Gebete für unsere Verwandten, für unsere Eltern, für unsere Kinder und Kindeskind, auch für die Jojo-Kinder, für all die Menschen. Beweg du deinen Arm. Und so stellen wir uns unter deinen Segen, bis dass wir uns wieder sehen oder bis dass du kommst. Geht hin im Namen von Jesus Christus als Gesegnete vom dreieinigen Gott. Der Vater, der euch geschaffen hat, ihr seid Geschöpf. Im Namen von Jesus Christus, der uns erlöst hat, geh befreit weiter. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns leitet, immer mehr das Bild zu finden, das der Vater für uns hat.